Möchte ich Sie grüßen. Es ist etwas Besonderes, wenn wir uns in diesen Tagen versammeln, wo wir gemeinsam im Dienst stehen an dieser Evangelisation, wo wir unserem Herrn danken wollen für das, was er uns hier geschenkt hat. Wir freuen uns über diese Stunde heute Morgen, wo Gott mit uns reden will. Wir haben die Freude, dass heute Morgen noch eine Gruppe junger Leute da sind, um Hella und Klaus Heitzmann, die auch in unserem Gottesdienst musizieren werden. Sie werden jetzt zuerst ein Stück uns darbieten. Wir stimmen ein in dieses Danken für die Liebe Gottes durch das Lied »Sollt ich meinem Gott nicht singen«. Und wir sehen auch das Schaffen Gottes und das Geschenk unseres Lebens, 232, die Verse 1, 2 und 6. Unser Anfang geschehe im Namen Jesu. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Geburt, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Wir wollen beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für das Wunder unseres Lebens. Wir wollen das vor dir heute Morgen aussprechen, wie wir uns freuen draußen in der Natur, an der Gesundheit, an der Lebenskraft, die du uns schenkst. Aber das Schönste wird uns doch, dass du uns neues Leben gibst, erfülltes Leben aus deiner Hand. Wir kommen heute Morgen zu dir, weil wir noch viel mehr von deiner neuen Lebenskraft suchen und finden wollen. Und wir danken dir, dass du uns heute Morgen so zum Brunnen werden willst, wo jeder von uns reich gestärkt sich bedienen kann. Gib doch, dass keiner von uns durstig oder hungrig von hier weggeht, sondern dass jeder bei dir zur Erfüllung seines Lebens findet. Amen. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von uns wendet. Amen. Wir hören noch einmal die Musikgruppe.
Nur an deine Hand. Als Schriftlesung hören wir am heutigen Sonntag aus Jesaja 40, Vers 27 bis 31. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: Mein Weg ist dem Herrn verborgen, und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke, genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt, und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.
Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, 234, die Verse 2, 3 und 4. Wir haben dieses Lied gesungen, weil wir heute als Thema dieses Gottesdienstes haben: Leben, Zufall oder Plan, das Wunder unseres irdischen Lebens. Ich möchte vorher noch ein paar Worte sagen. Es tut mir leid, wenn Sie jetzt einige keinen Sitzplatz haben. Wir hatten uns eigentlich immer bemüht, dass bis 21:30 Uhr es möglich war, einen Platz zu finden. Anschließend haben wir gesagt, dann, das lässt sich schlecht machen, wenn es mal begonnen hat. Aber wenn ich ein paar von Ihnen noch zu spät aufstehen machen kann, dann wäre das auch nicht schlecht. Wir haben 150 in den zweiten Gottesdienst rüberbuxiert, so etwa sonntäglich. Wenn es noch ein paar mehr werden, gibt es hier eine Entlastung. Also wer gern mit gutem Gewissen ausschläft, der darf gern zum zweiten Gottesdienst sonntags gehen. Also wir versuchen, was wir können, Ihnen einen Sitzplatz zu verschaffen. Aber wenn es dann alles nicht klappt nach 21:30 Uhr, dann haben Sie bitte Verständnis, dass es nicht bei uns möglich ist. Wir haben als Predigtext heute nur einen Vers aus der Schöpfungsgeschichte. 1. Mose 1, Vers 27. Gott schuf den Menschen zu seinem Bild. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Herr, erkläre uns das Wunder deiner Schöpferkraft. Amen. Als Gesamtthema haben wir über unserer Predigtreihe stehen, mehr vom Leben haben. Ich hätte ganz gerne in der letzten Woche ein großes Band gemacht und dieses Motto da unten an der Straße aufgehängt, um die vorbeigehenden Menschen zu grüßen und denen zu sagen, was wir eigentlich da in diesem unscheinbaren Kirchlein verhandeln. Es wird das den Menschen unserer Zeit wieder zurufen, wenn ihr wirklich zum Leben vordringen wollt, wenn ihr glücklich werden wollt, dann müsst ihr umkehren und die Stimme Gottes hören. Nun ist ja im Denken unserer Zeitgenossen da allerhand durcheinander gekommen. Wenn sie mit Menschen sprechen, werden sie merken, dass die meisten genau das Gegenteil denken und sagen, ach, wenn ich Christ werde, dann muss ich doch so viel von meinem Leben abschneiden. Dann wird's dürftig und kümmerlich, dann muss ich verzichten und loslassen. Armseliges Leben, nein, das will ich nicht wählen. Und man fragt sich, wie konnte es eigentlich nur dazu kommen, dass bei vielen, sicher nicht nur draußen, sondern jetzt auch von Ihnen als Predigthörer, solch ein Bild sich ergeben konnte. Wer hat denn die Schuld daran? Waren das Prediger, die das falsch ausgelegt haben? Ich meine, dass Jesus selber die Schuld daran trägt. Er hat ja einmal von der engen Pforte gesprochen. Und für jeden Menschen, der vor dieser engen Pforte steht und nicht hindurchgeht, bleibt ein dumpfes Gefühl. Er denkt immer, eigentlich müsste ich ja da durchgehen. Und wenn ich da durch wollte, dann müsste ich ja gewisse Dinge zurücklassen. Er hat das oft gehört, dass das, was er zurücklässt, ja nur Gerümpel ist, Schmutz, altes Zeug, Dreck, lass doch hinten liegen. Ist doch in der Vergebung weggetan und tritt durch die Tür. Aber weil er immer nur vor der Tür steht, vor dieser engen Pforte, da meint er, das sei ein ganz dunkles Loch. Und je mehr er draufstarrt, wird es ihm immer unheimlich und hat Angst davor, hindurchzugehen. Wir sagen, geh doch durch, es geht zum Leben. Nein, er sieht immer nur das Loch und meint, das ist ein langer Tunnel. Und ich werde immer nur durchs Dunkle geschleust. Wir wollen es heute jedem sagen, wer durch diese Tür hindurchgeht, der braucht keine Angst zu haben, das ist nur ein Schritt. Und dann steht er in der Weite eines neuen Lebens mit Gott. Er braucht sich nicht verstümmeln, er braucht nicht auf allen Vieren kriechen. Es ist nur ein Schritt durch diese Pforte, zu der uns Jesus einlädt. Und dann tritt er in die Weite des Lebens. Und jeder, der dann durch diese Tür hindurchgetreten ist, der kann es bezeugen und sagen, da fing für mich das Leben erst richtig an. Da wurde es erst schön und jeder Tag geschah, wo ich nicht mit Jesus gelebt habe. Ich möchte heute an diesem Wort, das wir haben von der Erschaffung des Menschen, drei Eigenheiten dieses neuen Lebens zeigen. Das verstehen jetzt nur Leute, die eine Ahnung haben von der Schönheit des neuen Lebens mit Gott. Erste, es ist ein geplantes Leben. Dass das menschliche Leben von Gott geplant sei, das ist nicht zu fassen. Ich erkläre es, warum. Ich war ein Kind von 5 Jahren, da haben sich mir Bilder unauslöschlich eingeprägt. Ich merkte das erst vor ein paar Tagen, wie ich mit ein paar Freunden sprach und dann erzählte von einem Eindruck, das war in den letzten Tagen, als die deutsche Front zurückrückte. Und da waren Lanzer bei uns im Haus und wollten noch Zivilistenkleidung haben und ihre Uniform ausziehen und wir haben sie noch mit Äpfeln versorgt. Und dann sah ich, wie den einen die Feldjäger gegriffen haben und dort in dem lieblichen schwäbischen Dörflein, dort oben auf der Alp, erschossen haben und seinen Leib auf die Miste eines Bauernhofs geworfen haben. Und dort lag er nun einen Tag und eine Nacht. Jeder sollte es sehen. Menschliches Leben, so ein Bild vergisst man nicht. Ich weiß, wie ich das als Student empfunden habe, als ich zuerst mal den Film Nacht und Nebel sah. Diesen schrecklichen KZ-Film mit den Dokumentarfilmaufnahmen.
Und ich frage mich immer noch, kann das ein Mensch überhaupt ertragen? Sicher sagen wir, das muss man einem Menschen zeigen, er muss wissen, was in der Welt geschieht. Aber wenn man sieht, wie mit einer Planierraube hunderte von Leichen in ein Massengrab geschaufelt werden, was ist denn mein menschliches Leben? Da kann einer predigen, so schön er will, die Bilder löscht keiner mehr aus. Und dass ich spüre, mein Leben heute ist so sinnlos in den Milliarden Menschen mittendrin. Es ist jetzt 20 Jahre her, da hat man unter diesen Illustrierten noch eine freiwillige Selbstkontrolle gehabt. Oh, welch schöne Zeiten. Und da wurde selbstständig Kontrolle geübt, was man fotografieren und veröffentlichen darf und was nicht. Und diese Selbstkontrolle zerbrach damals an einem Bild, das der Stern veröffentlichte. Es war ein polnisches Mädchen, das eine tote Schwester auf dem Arm trug. Und da sagten so viele Leute der Publizistik, das geht zu weit. Das darf man nicht mehr zeigen. Das ist so schrecklich, wenn man sich an diese Bilder gewöhnt, wenn das auf jeden Frühstückstisch serviert wird. Und nun sind wir das gewöhnt. Wir sind abgebrühte Leute geworden. Was ist mein Leben? Was ist Tod? Was ist Sterben? Was ist Folter? Was ist Brutalität? Wie viele Menschen haben wir in den letzten Tagen schon gesagt, so lässig, wie man sagt, ich fahre mit der Straßenbahn, ich habe neulich probiert, mir das Leben zu nehmen. Wir haben das uns angewöhnt, in der Planlosigkeit zu leben, unser Leben zu nehmen und ja, sogar mit dem Gedanken zu spielen, es wegzuwerfen, weil wir gar nicht mehr fassen können, dass es von Gott geplantes und gewolltes Leben ist. Wie soll ich denn das begreifen können, dass mein Leben von Gott geplant ist? Wer soll das denn fassen können? Da sitzen einige unter uns, die werden jetzt lächeln und sagen, nicht mal meine Eltern haben mich gewollt. Als ich meine Geburt ankündigte, da war das ein Schrecken, ein Unheil und meine Eltern haben da nie ein Hehl draus gemacht. Die sagten, schade, dass du geboren bist. Und das ist furchtbar, wenn man nicht mal von seinen Eltern gewollt wurde. Aber wie soll ich jetzt sagen können, du bist von Gott geplant, von Gott gewollt? Wir rühren da an die letzten Geheimnisse unseres Lebens. Und das hat jetzt mit Denken und mit Spekulation nichts mehr zu tun. Ich kann nur noch sagen, Gottes Wort sagt uns, es war Gottes Plan und Wille, unser Menschenleben zu schaffen. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Und mein Leben ist nicht ein Zufallsprodukt, sondern da will Gott was Großes machen. Und wer so närrisch ist und Gottes Wort weglegt, der kann nur zur vollständigen Torheit greifen, dass er mit seinem Leben nichts anfängt, dass er es irgendwo verkauft und verdingt oder dann zum Schluss noch wegwirft, weil er sagt, es ist nichts drin, es ist ein entleertes Leben. Wenn ich das nicht mehr weiß, Gott hat mich gewollt, Gott hat mich geplant, Gott hat mich geschaffen. Und das Thema heute heißt Leben, Zufall oder Plan, dann ist das ja in unserer Zeit mächtig am Wackeln mit diesem Zufall, an den so viele geglaubt haben. Ich will da jetzt mich gar nicht lange darüber auslassen. Ich bin da gar nicht so in der Naturwissenschaft so gut drin, um das richtig erklären zu können. Ich merke das bei meinen Konfirmanden. Da hatten wir gerade neulich ein Gespräch drüber und ich gebrauche da ein ganz einprägsames Bild und sage, das ist vergleichbar, die Entstehung des menschlichen Lebens als Zufall einer Handgranate, die in eine Buchdruckerei fliegt. Und durch Zufall explodieren die Setzerkästen und die Buchstaben fliegen zufällig auf Bogenpapier und die Bogenpapier, die fliegen zufällig so zueinander. Ja, die Buchstaben, die ordnen sich paarweise so zufällig, dass es ganz sinnvolle Worte gibt. Und zum Schluss fliegt der ganze Packen noch zufällig durch den Leim und am Ende kommt ein deutsch-englisches Wörterbuch von Langenscheid heraus, ziemlich fehlerlos geschrieben. Dann lachten alle und sagten, das kann doch nicht sein. Ich habe mir gestern extra noch von einem Fachmann die Zahl geben lassen, wie hoch nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung der Zufall sein muss, dass nur ein Eiweißmolekül aus Zufall entsteht. Dazu wäre eine Materiemasse nötig, die größer ist als 10 hoch 82 Lichtjahre. Größer als das ganze uns bekannte Universum. Und um diese Wahrscheinlichkeit eintreten zu lassen, wäre ein Zeitablauf nötig als Zufall von 10 hoch 243 Milliarden Jahren nur um ein Eiweißmolekül aus Zufall nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung entstehen zu lassen. Ich glaube nicht, dass wir uns dort weiter an dieser Stelle auseinandersetzen müssen, als ob die Frage von der Naturwissenschaft herkäme. Die Frage kommt dort her, wo wir es in der Schriftlesung gehört haben, wo ein Mensch sagt, mein Recht geht an meinem Gott vorüber, mein Leben ist so sinnlos und leer, was soll denn mit meinem Leben sein? Und dann darf ich ihm zurufen und sagen, du bist ein von Gott gewollter und geplanter Mensch. Dahinter steht eine Absicht, dass du heute lebst, in diesem Jahr 1977. Und das sind jetzt keine Sprüche, die wir machen. Diese Bänder, die da hinten aufgenommen werden, die werden wie zum Test nachher unseren Kranken vorgespielt. Und die hört diese 97-jährige Frau, die vor 14 Tagen sagte, ich will sterben, wann darf ich denn endlich heimgehen? Und der wir sagen, wenn Gott dir noch Tage in dieser Welt schenkt, dann hat er einen Plan mit dir. Und dann will er dein Leben füllen. Und dann ahnen wir etwas von diesem Wunder unseres Gottes, wenn er in unser Leben hineingreift, dass er selbst das Leben angeschlagener oder körperlich geschwächter Menschen so reich machen kann, dass sich junge 16-jährige Mädchen umtreten und sagen, so viel Lebenskraft wollte ich auch noch mal haben. Diese strahlende Freude, die von dort kommt. Das ist das Wunder, wenn Gott ein Leben füllt. Und wenn er das geschehen lässt, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Auch wenn die jungen Männer, die sonst so protzig daherkommen, müde werden, matt werden und hinfallen. Wie ein Adler, der mit seinem Flug über die hohen Täler geht. Das gibt es bei uns nicht im Christenleben. Alte Menschen, die sagen, ich bin unnütz. Jede Stunde meines Lebens wird von Gott gefüllt. Wir singen gern das Lied, nicht durch Zufall stehe ich da, Gott hat mich gemacht. Und dieses Bekenntnis, das sollen Sie in der nächsten Woche pfeifen, wenn Sie draußen stehen und wenn Sie an die Begrenzungen Ihres Charakters, Ihrer Kraft, Ihrer Persönlichkeit stoßen, Ihres Vermögens. Und dann wissen Sie, so hat mich Gott hineingestellt und er hat einen Plan mit mir und einen Sinn gibt er in mein Leben. Ich bin nur gespannt, bis ich mehr von dieser großen, gewaltigen Planung Gottes entdecke. Sie können hinausziehen in eine Welt, die gar nicht begrenzt ist, sondern wo Sie Mauern überspringen können, weil der Herr mit Ihnen zieht. Er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er will Ihr irdisches Leben bedeutsam und wichtig machen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Es ist ein geformtes Leben. Das erste war ein geplantes Leben, nun ein geformtes Leben. Wir wundern uns immer wieder, wie oft wir bei Gesprächen hier an die Forschungen von Darwin und Hegel stoßen. Meist sind das ja nur ganz einfache Sätze. Gestern Abend hat mir jemand gesagt, ich kann nicht glauben. Sag ich, warum nicht? Sag, in der Bibel steht, der Mensch sei aus Lehm und er ist aus Fleisch, nicht? Also wenn solche Glaubenshindernisse auftreten, dann bin ich auch hilflos. Sehen Sie, was sagt denn hier unser Schöpfungsbericht? Bleiben wir einmal bei den Erkenntnissen Darwins und Hegel stehen, die sicher manche unserer Zeitgenossen noch prägen. Der sagt, der Mensch entsteht durch Zuchtauswahl vom Tier. Das Stärkste, Größte, Beste und Schönste setzt sich durch. Im Kampf unserer Tage, dass wir im Existenzkampf tatsächlich drinstehen und dass das ein Ringkampf ist, wo es um alles oder nichts geht, das würde uns die Theorie von Darwin und Hegel eigentlich noch ganz aktuell machen. Wir möchten auch nicht in die naturwissenschaftlichen Detailfragen hier hineingehen. Wir wollen viel genauer wissen, was unterscheidet eigentlich den Menschen vom Tier? Oder ist der Mensch nur ein besonderes schönes Schwein oder ein besonders netter Esel oder ein besonders nettes Kamel, das sagt man ja so. Es interessiert uns, es gibt ja nette Tiere und ich liebe Tiere, aber was ist das Besondere? Gerade in dieser Jahrhundertwende war es ja doch vielleicht kennzeichnend, dass man als wesentliches Merkmal des Menschen erkannte, dass er aufrecht geht, dass es ein Tier nicht macht, Bauch rein, Brust raus, als Kennzeichen des Menschen, der Würde des Menschen. Es ist mir jetzt so peinlich, wir stehen immer so schlachsig herum, meine Generation, und geben so ein schlechtes Abbild der Menschenwürde an dieser Stelle. Aber das war doch eine ganze Zeit, wo man versuchte, darin einen Wert des Menschen zu entdecken. Andere sagen, der Mensch hat seine Freiheit. Tatsächlich, das gibt es beim Tier nicht. Das Tier handelt nach Instinkt. Der Parkschwan brütet auf Bierflaschen. Das macht ihm nichts aus. Das ist ein Instinkt. Dann sitzt er drauf, dann merkt er gar nicht, dass es keine Eier sind. Und die Fliege, die fliegt in die Flamme, bloß weil sie gar nicht dafür gebaut ist, in die Kerzenflamme, weil sie sich nur am Sonnenlicht orientieren kann. Und dann ist sie für diese Gefahr gar nicht zugerüstet. Man könnte die Beispiele beliebig fortsetzen. Ein Tier wird immer am Wildwechsel, im Wald wechseln, auch wenn die schönste Straße dazwischen ist und wenn da lauter Unfälle passieren. Das können Sie dem Tier nicht abgewöhnen. Ein Mensch könnte es abgewöhnen. Ein Mensch kann verantwortlich und frei handeln und kann sein Leben gestalten. Was ist das Kennzeichen des Menschen? Ich bin immer noch nicht ganz glücklich. Wir können viel herausgreifen. Es gibt ein ganz neues Modewort in der Forschung, den Menschen Neotenie, wo gesagt wird, der Mensch ist nie fertig. Er ist ein Jahr zu früh geboren. Eigentlich müsste er noch ein Jahr unter dem Herzen seiner Mutter leben. Und er bleibt ein Leben lang viel zu anfällig, ungeschützt. Ist ja heute typisch, wie die seelischen Krankheiten, die körperlichen Krankheiten zunehmen. Der Mensch ist für die Anforderungen unserer Tage gar nicht gebaut. Es geht über seine Kraft hin, es zerreibt ihn. Und nun muss er in dieser Welt leben. Und da hilft uns gar nicht die Lehre Haeckels weiter, dass der Mensch im Existenzkampf sich durchsetzen muss als der Supermensch. Da hilft uns nicht auch eine abgewandelte Philosophie Nietzsches vom Übermenschen. Das wollen wir doch täglich, dass wir meinen, noch mit Kraft und Verbissenheit das durchzusetzen. Einmal werden uns Worte aktuell aus der Bibel, wenn Jesus davon spricht, dass wir wie Kinder werden sollten, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet. Jesus hat nie appelliert an unsere Energie und an unsere Tatkraft. Nicht ein Wort finden Sie da. Sondern er hat das zum Vorbild uns erklärt, wie die Kinder auf seinen Schoß klettern und sich dann von ihm segnen lassen. Und wenn Sie fragen, was die Würde des Menschen ist, dann ist das die Würde und das größte Wunder im Leben eines Menschen, wenn er vor Gott so klein wird wie ein Kind. Das ist uns alle nicht passend. Wir wollen lieber Gottes starke Männer sein oder seine Leibwächter. Und dass wir sein Kind, das klingt so kindlich. Genau darum geht's, dass ich vor ihm so klein werde wie ein kleiner ABC-Schütze, ein lernbegieriger Schüler, dass ich sage, Herr, ich kann keinen Schritt gehen. Dass wir richtig Angst haben, am Morgen auf die Straße zu gehen und sagen, ich kann das nicht, wenn ich nicht vorher Stille gehabt habe mit meinem Herrn. Und wenn ich nicht das weiß, dass seine segnende Hand jetzt auf mir ruht, wie so eine Frühgeburt, die man in den Brutkasten legt, und dann wird uns ganz viel jetzt vom Neuen Testament plötzlich lebendig, wenn Jesus von der neuen Geburt spricht, dass unser Leben ja nie abgeschlossen ist. Das geht ja nicht nur darum, dass wir ein paar Fehler in unserem Leben haben und ein paar miese Charaktereigenschaften ausbügeln müssen. Das ist ja viel, viel tiefer. Wir sind ganz, ganz kleine Persönlichkeiten, die gerade zu leben angefangen haben, wie so kleine Babys, die man in den Brutkasten legt und die nun langsam wachsen und zunehmen dürfen. Wie furchtbar, wenn es da fromme Menschen gibt, die schon fertig sind, die man immer korrigieren und prägen kann. Geformtes Leben. Gott schuf den Menschen und er ist noch gar nicht fertig. Durch den Riss, der damals kam, durch Adam, sind wir ja gerade aus dieser prägenden Schöpferhand Gottes weggerissen. Und wann endlich merken wir, ich muss umkehren, damit Gott mich wieder wie so ein Lehmkloß modellieren und formen kann. Das ist die Bekehrung, wo ich anfange, wieder nach ihm zu fragen und ihn bitte, Herr, präge du dein Wesen in mich hinein. Ich will so ein weicher Knet sein für dich, so eine weiche Masse, in die du deine Spuren hineinzeichnen kannst. Da werden uns Worte lebendig. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens. Ich krieg das nicht draußen in der Welt, sondern nur wieder, wenn ich mit dir verbunden bin. Dort kann ich wachsen und zunehmen. Dort kann ich lachen und mich freuen. Dann lesen Sie mit ganz neuen Ohren und Augen in der Bibel, wie da beschrieben ist, als die entscheidende Änderung im Leben eines Menschen nicht, er machte sich neue Vorsätze, sondern der Herr gab ihm ein neues Herz. Dort wurde ein Mensch neu geschaffen, neu geformt. Wir sehen das immer ganz falsch, wenn wir den Menschen als ein fertiges Wesen ansehen. Keiner wird von seinem zweijährigen Kind verlangen, dass er einen guten Schulaufsatz schreiben kann oder dass er Auto fahren kann. Was verlangen wir von Menschen?
Wie wunderbar, dass wir das ein Leben lang wissen dürfen. Wir bleiben Menschen, an denen Gott arbeiten will. Und darum gibt es so wenig fröhliches Christenleben bei uns, weil wir viel selber machen und gar nicht merken, ich will mich in diese Hand Gottes geben, die mich formen kann. Noch ein letztes, zielgerichtetes Leben. Geplantes Leben, geformtes Leben, zielgerichtetes Leben. Wir haben ja alle Ziele im Leben. Ohne das kann man nicht seine Planungen richtig einrichten. Welcher Schüler hat nicht das Ziel, an jenem Tage vorn zu stehen und einen Preis aus der Hand des Herrn Schuldirektors in Empfang zu nehmen? Aber, oh Schreck, man kommt nicht dahin. Oder ich dachte am Freitagabend, als Anton Schulte von der Ehe sprach, dachte ich, wie ist das jetzt für einen Menschen? Da hat doch jeder schon gedacht, ich will es auch haben. Dass ich nach 25 Jahren meine Frau in den Arm nehmen kann und sagen kann, keiner in der Welt ist so glücklich wie wir. Und dann wurde es die Hölle. Und man ging auseinander. Ziele, die zerbrachen. Unser Leben ist angefüllt mit lauter Zielen, die zerbrachen. Und dieses Wort geht Sie jetzt an, wenn Sie sagen, mein Beruf ist mir zersprungen, in meinem Leben sind mir Pläne zerfallen. Es geht gar nie um die Ziele, die wir uns selber setzen. Es gehört zum unserem menschlichen Leben, dass uns viele Ziele gar nicht erreichbar sind. Und dann sagen manche, ach, lass doch der Jugend noch so ein paar Zielvorstellungen. Man nennt das heute Ideologien. Die brauchen das. Die müssen sich daran erbauen. Ich höre so viele bedeutende Persönlichkeiten, die das heute sagen. Lass doch der Jugend, die muss ja schwärmen können, auch für nicht Erreichbares. Sie braucht diese unnatürlichen, unwirklichen Zielvorstellungen. Ich bin anderer Meinung. Ob man sich anlügen soll als junger Mensch mit Vorstellungen, von denen man schon gleich weiß, sie werden doch nie erfüllt. Gerade dort kommen ja die Torheiten dieser marxistischen Utopien in unseren Tagen her, unter denen wir leiden. Ja, was denn dann? Da enthüllt uns die Bibel nüchtern, wer der Mensch ist. Das wird so trocken gemacht, dass viele feinfühlige Ästheten in unseren Tagen die Bibel wegwerfen. Da steht drin, wer der Mensch wirklich ist. Und da wird die Maske vom Gesicht gezogen. Und dort werden uns keine Illusionen mehr gelassen. Schonungslos wird davon gesprochen, wie selbst fromme Menschen scheiterten. Wie ein David, das nicht fertig brachte, was er sich als Ziel setzte. Ja, und dann geht das weiter bis zum Kreuz Jesu, wo die ganze menschliche Art sich austobt im Hass, wo man sagt, das gibt's doch gar nicht. Und das ist mein Menschenleben. Dort wird uns gesagt, das ist Kennzeichen für das Menschenleben. Sie sind alle abgewichen. Da ist keiner, der Gutes tue. Und doch, es gibt doch noch mehr. Nein, sagt die Bibel, es gibt keinen, der Gutes tue. Auch nicht einen. Auch nicht einen. Und dann können Menschen über das Gute im Menschen reden oder über den Menschen und seine Ziele, die so fern sind von der Realität wie der Biertischstratege von der Bonner Politik. Dort kann man gut reden, wenn man über den Menschen redet. Die Bibel weiß, wer der Mensch ist. Und Jesus hat den Menschen unserer Tage genauso in die Augen gesehen und erkennt mich. Und wenn ich mich selber im Spiegel betrachte, dann sehe ich ja nur ein ganz schwaches Bild von dem, was eigentlich Jesus in dem Augenblick sieht. Und was sagt er mir denn dann? Dann sagt er mir, dass er mich in sein Bild hineinverwandeln will. Das ist das zielgerichtete Leben. Ich darf mich in die Hände dieses großen Meisters geben und er will mich modellieren und formen, dass wir ihm ähnlich werden, Jesus ähnlich. In Wort und Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Wie geschieht denn das? Dadurch, dass er uns seinen Geist ins Herz gibt, dass sein Wort uns prägen und formen kann. Nicht anders, nicht mit Verkrampfung, nicht mit Anstrengung, sondern mit diesem sich aussetzen, sich in die Hand Jesu hineingeben. Das war ja schon bei Jesus so, wie er sich danach gesehnt hat, als Zwölfjähriger zu sein in dem, das seines Vaters ist, weil er geformt sein wollte nach dem Ebenbild Gottes. Wie er eine Nacht lang auf den Schlaf verzichtet hat, nur um mit Gott allein zu sein, weil er geformt sein wollte von seinem Vater im Himmel in das Bild Gottes hinein. Wir stehen vor der großen Chance, umgewandelt zu werden.
Wir gehen nicht davon aus, vom alten Zerrbild Adams. Paulus sagt im Römerbrief, Gott hat an dem neuen Menschen Jesus dargestellt, Gerechtigkeit. So wie ein Mensch vor Gott richtig ist. Und sein ganzes Ziel ist es, uns in dieses Bild hineinzuprägen. Wir sind es heute noch nicht. Wir sind unterwegs. Aber ich wünsche mir nur, dass Sie sich ganz in diese Hand Jesu geben und sagen, ich will sie fassen. Ich will durch die enge Pforte, ich will hinein in die Fülle des Lebens. Ich weiß, wo es liegt, im geplanten Leben, im geformten Leben, im zielgerichteten Leben. Das ist das Ziel meines Lebens, dass wir ihm gleich sein werden. Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir ihm, Jesus, gleich sein werden. Amen. Nun singen wir Erneuere mich, o ewiges Licht, das Lied 264, alle Verse. Herr, du stopfst uns den Mund, wenn wir uns entschuldigen wollen, als ob wir eben nur Menschen wären. Du hast das zum Größten gemacht, dass wir nach deinem Bild geplant sind. Herr, verzeih uns, dass wir uns mit viel weniger begnügt haben, mit einem dürftigen, kleinkarierten, irdischen, vergänglichen Leben. Ruf du uns immer wieder heraus aus der Enge unseres kleinen bürgerlichen Lebens, dass wir deinen Ruf begreifen und erkennen, wie du durch deine ganze Kraft uns verwandeln und verändern kannst und in dein Bild hineinformen. Du weißt auch, wo jeder von uns jetzt so viel Not hat mit unserem alten Wesen. Wir danken dir zuerst, dass du Schuld vergibst. Auch diesen großen Stolz, wo wir unser Leben allein meistern wollten und von dir der Quelle weggelaufen sind. Nimm du alles weg, damit wir ganz an dir hängen können. Und dann gebrauche unser Leben und mach etwas daraus zu deinem Lob und zu deiner Ehre. Wir danken dir auch jetzt für diese Evangelisation, dass sie in diesem Frieden, in dieser Ruhe ohne Störung stattfinden konnte. Wir bitten dich auch für heute Abend, aber auch für alle, die hier einen Anfang mit dir gemacht haben. Lass sie nicht stecken bleiben auf ihrem Weg, sondern hilf du ihnen, dass sie in die ganze Freude eintreten, dass sie die Schönheit eines Lebens mit dir entdecken und glückliche und fröhliche Menschen werden. Herr, du weißt, was jeden von uns jetzt noch bewegt. Dir legen wir auch unsere Kranken hin, die Menschen, für die wir zu sorgen haben. Unser Volk, unsere Stadt, die die Verantwortung tragen, die Männer an den Hochschulen, den Ausbildungsstätten, die Lehrer, denen die Jugend zur Erziehung anvertraut ist. Herr, wir bitten dich, lass du diese Menschen wieder erkennen, dass es Werte gibt, die du setzt. Und die erst unser Menschenleben groß und bedeutsam machen. Wir danken dir, dass du uns zu deiner Ewigkeit berufen hast und dass wir dieses Ziel vor Augen haben. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Führ uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ich hätte ein Lied heute gerne mit Ihnen gesungen, ich habe es nicht getan. Sie dürfen schon Platz nehmen. Das Lied, das ich Ihnen ans Herz legen will, das Sie zu Hause einmal lesen, weil Sie vielleicht die Melodie nicht so können, dann wäre es schade, wenn ein paar nicht mitsingen können. Liebe, die du mich zum Bilde deiner Gottheit hast gemacht. Lesen Sie das zu Hause einmal durch, 255. Wir singen jetzt noch den Vers von der welken Blum, die doch in die Ewigkeit Gottes gehört, das sterbliche Menschengeschlecht und doch zu großen Berufen. 197, den letzten Vers. Verabschieden wir Frau Pfarrerin Präger, die so treu sich unserer Gemeinde zugehörig wusste. Sie war Leiterin des Berufstätigenwerkes und zieht nach Crailsheim. Heute nimmt sie Abschied von den Frauen des Berufstätigenwerks in einem Gottesdienst, einem Abendmahlsgottesdienst in der Form der Deutschen Messe um 11:30 Uhr. Ich möchte dazu ganz herzlich auch die Gemeinde einladen. Frau Pfarrerin Präger wird diese Abendmahlsfeier halten um 11:30 Uhr. Frau Präger gehörte zu den wenigen, die an unserer Gebetsgemeinschaft teilnehmen. Heute Morgen waren wir 5. Sie wissen, wie kümmerlich es bei uns zugeht, auch wenn der Gottesdienst voll ist. Also wenn Sie einen sicheren Sitzplatz wollen, kommen Sie in die Gebetsgemeinschaft. Dann können Sie vorher einen Platz belegen und dann können Sie auch den Platz von der Frau Präger einnehmen. Das wird uns fehlen, wenn sie nun weggeht. Und wir danken ihr für diese treue Zugehörigkeit, genau dort, wo wir Bruderschaft und Verbundenheit brauchen. Am Ausgang können Sie Platten von Hella und Klaus Heitzmann bekommen, die haben wir da drüben hingelegt, weil das heute ja aus dem Gottesdienst oft so ist, dass einer sagt, da hätte ich gern noch mehr gehört. Unsere Veranstaltungen, die kündige ich gar nicht mehr ab, die sind im Gemeindebrief und im Notizenzettel, da hat es noch ein paar, sie sind am Ausgehen, das ist der bis in September hineingeht, August, September. Wir fangen jetzt mit der Bibelstundenreihe an und wir wollen auch die einladen, die von der Evangelisation her im Glauben weiterkommen wollen oder neu anfangen wollen. Wir lesen miteinander den ersten Petrusbrief. Wir arbeiten dann in der Bibel, das ist ein Stück Bibelstudium, dienstagabends um 20 Uhr. Die Themen liegen dann dort auf am Ausgang. Das Opfer heute ist für das Albrecht-Bengelhaus. Wenn man das Wort immer sagt, Albrecht-Bengelhaus in Tübingen, da, ich weiß nicht, haben Sie auch immer doppelte Assoziationen, denkt man immer, dass das nur kein Bengelhaus wird im anderen Sinn. Das liegt ja immer so nahe dabei, da will man was Gutes machen, sodass es nicht nur Bengels gibt am Ende, sondern Menschen, die Johann Albrecht Bengel, dem großen Schriftausleger, nachgeformt sind. Es sind ja auch einige Theologiestudenten aus unserer Gemeinde, die jetzt in den Neubau gehen werden, der wohl jetzt bald eingeweiht werden kann. Man hat leider in der Öffentlichkeit wenig davon gehört. Wenn Sie nach Tübingen kommen, schauen Sie sich an. Ein großes Bauwerk ist entstanden. Ich bin auch bewegt, was Sie an Gaben hier geben. Wir reden nicht viel über Geld. Wir dürfen das auch natürlich sagen, Sie dürfen das mir sagen, wenn Sie eine Spendenquittung brauchen können. Ich denke, dass bei manchen großen Gaben, rufen Sie uns doch an, legen Sie einen Zettel in die Opferbüchse, wir stellen Ihnen das zu, nützen Sie das aus beim Finanzamt, was Sie da machen können. Das ist nichts Ungeistliches. Aber das Wichtigste ist das Gebet über unserem Geben für eine Theologengeneration, die uns die Bibel groß macht, wo Menschen nicht Meister und Herren der Schrift werden, sondern gelehrige Schüler, die auch ein Leben lang von diesem Wort Gottes geformt werden. Wir wollen also heute unser Opfer für dieses Albrecht-Bengelhaus geben. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Frau Friedel Sechsauer, 74 Jahre, Danniger Straße 18. Wir hörten das Wort dort bei der Bestattung. Dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Vor dem Segen hören wir noch mal ein Musikstück. Wir nehmen noch einmal Platz. Musik.
Er, Jesus, ist unser Friede. Er geht mit ihnen und legt seine segnende Hand auf sie, nicht nur heute, morgen, alle Tage bis an der Weltende. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.